Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich mit dem Stadttag mit der Milena Moser. Milena Moser ist eine scharfe Beobachterin. Sie schreibt mit leichtem Witz und fast brutaler Selbstironie über grosse und kleine Katastrophen vom Alltags, kann man glaube ich sagen. 1991 sind sie mit der Putzfraueninsel auf einen Schlag berühmt worden. Dann ist Schlampenbuch gefolgt. Und da haben sie, glaube ich, den Ruf von der männermordenden Autorin gefestigt. Frau Moser, ich begrüße Sie recht herzlich, Buenos Aires.
Guten Abend, ich kann das nicht... guten Abend. Ich kann leider nicht rätoromanisch, aber...
Aber richtig erkannt, ich habe nicht, ich tue nur so. Frau Moser, wie viele Männer haben Sie heute schon umgebracht?
Lassen Sie mich überlegen. Ich verliere so leicht den Überblick. Noch keinen. Im wahren Leben noch gar keinen. Alles erfunden. Wer das probiert hat nachzumachen, also eigentlich ist ja mein erstes Buch ist 1990 erschienen und hat geheißen gebrochene Herzen, und das sind schon Mordgeschichten gewesen. Und dann ist Putzfraueninsel dazwischen gekommen, fast ein bisschen sanft, und dann wieder Mordgeschichten. Damals hatte ich den Ruf, eben männermordende Feministin, das war damals fast ein bisschen gleichbedeutend, ein Synonym. Aber wer damals die Bücher gelesen hat und versucht hat, die als Gebrauchsanweisung zu lesen, hat sehr schnell gemerkt, dass die Mordmethoden alle gar nicht funktionieren. Also ich kann, außer vielleicht fast Tram schupfen, aber alles andere nicht wirklich. Also alles erfunden, alles Fantasie.
Jetzt nimmt es mich noch Wunder, haben Sie Ihre Handtasche dabei?
Weil ich habe sie in Sicherheit dort hinten bei der Anne aufgehängt.
Weil eines von Ihren Hobby, bevorzugten Hobby ist ja, dass Sie die einmal verlieren, oder?
Handtaschen verlieren ist ein Hobby von mir. Mir ist sie auch schon brutalst entrissen worden. Seither tue ich sie delegieren.
Also Sie haben einen Taschenträger?
Ja, Hollywood-Stars haben Schirmträger, ich habe einen Taschenträger. Eine so Taschenaufpasserin.
Okay. Sie sind vor zwei Jahren, wenn es mir recht ist, zurückgekommen.
Knapp zwei Jahre, ja.
Von Amerika. Ja. Sie haben in San Francisco gelebt. Zurück ins Aargau ist Amerika. Und ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, das muss ein Kulturschock sein. Und haben Sie da irgendwie jetzt mit Ihrem neuen Buch «Flowers in Your Hair» überwunden?
Nein, es war eigentlich so, dass ich «Flowers in Your Hair» habe ich noch in Amerika geschrieben. Das ist einfach irgendwie vom Verlag geschoben worden. Aus irgendeinem Grund hat man das Gefühl, ich könnte nicht nach Schlampen-Yoga ein zweites Buch, das kein Roman ist, schreiben, sonst hätten die Leute am Ende vergessen, dass ich Roman schreibe. Das ist, das sind so Marketing-Sachen, die ich
Moment,
nicht wirklich durchschaue.
Entschuldigung, ist ja der Stutenbiss gekommen.
Eben drum. Hat der Verlag dann gefunden, eben drum, das geht doch nicht und so. Aber eigentlich habe ich das Buch in Amerika geschrieben, und zwar so im letzten Jahr, in den letzten 9 Monaten, als ich da war. Und darum ist es auch so ein bisschen, es ist ja fast ein bisschen kitschig, es ist eine richtige Liebeserklärung eigentlich aus San Francisco. Und das war wirklich so mein Abschied gewesen, weil mir das eigentlich sehr schwer gefallen ist, zum gehen. Aber durch das so intensiv schwelgen in dieser Stadt und alles nochmal irgendwie Revue passieren lassen, wie sind wir angekommen, wie haben wir unsere erste Wohnung gefunden, den crazy Nachbarn, den wir hatten, den Phil, den wahnsinnigen Taxifahrer und all diese Sachen. Das hat mir dann geholfen. Im Moment, als ich das Buch geschrieben hatte und ins Flugzeug gestiegen bin, dann war es eigentlich okay gewesen. Und ich bin ja nicht in Aargau zurück. Das ist der Heimatort von meinem Mann. Ich habe dort nie vorher gelebt. Ich habe vorher immer in Zürich gelebt. Also 35 Jahre Zürich, 8 Jahre San Francisco, Mürike Wildegg. Das war für mich eigentlich etwas völlig Neues gewesen. Und von dort her auch eigentlich fast ein Abenteuer. Also es war natürlich ein Kulturschock gewesen, aber auf eine Art auch im positiven Sinn, weil es ist alles wieder so neu gewesen und so anders und so schräg und so. Also, ich habe das noch gern. Ich habe es noch gern, wenn ich noch jemand keine Ahnung habe.
Also es ist ein Landleben, es ist glaube ich ein kleines Dorf, 4'000 Seelen oder so?
Ja, ich glaube nicht einmal. Nein, ich glaube es sind 3'000 und etwas, aber irgendwie zwei Dörfer zusammen. Ich durchschaue noch nicht alles. Ich glaube es sind zwei Dörfer, die zusammengelegt worden sind, sehr zum Missvergnügen von beiden Dörfern. Und ich glaube die haben zusammen 3'000 und etwas Einwohner.
Und Sie sind der Lokal-Hero Promi 1A?
Nein, der Jules Brinner kommt von Möriken und der ist doch noch ein bisschen berühmter als ich.
Ah, oh, ja, und ein echter. Okay, dann hat man das auch noch geklärt. Sie haben ja so einiges erlebt in San Francisco. Ich nehme jetzt nicht an, dass gerade alle das schon gelesen haben.
Nee.
Und sonst, darum haben wir da noch ein paar Bücher, die Sie dann können unterschreiben und verkaufen. Ja. Aber geben Sie doch mal so eins, ein Müsterli, ist sicher auch noch lustig, wenn Sie es erzählen.
Also eine von meinen Lieblingsgeschichten, und ich muss immer dazu sagen, die ist absolut wahr, überhaupt ist alles wahr, was in dem Buch steht, im Gegensatz eben zu gewissen anderen Mordgeschichten und so weiter. Ist mein erster Spielplatzbesuch gewesen. Ich weiß nicht, wie Sie es mit Spielplätzen. Ich hasse Spielplätze. Ich habe das immer, ich habe immer gelitten, Blut und Wasser geschwitzt auf diesen Spielplätzen, weil es immer irgendwie darum gegangen ist. Also meine Tochter kann schon Klavier spielen und dein Kind, wie viel Sprache redet dein Kind schon? Und einfach das ganze Kinder vergleichen, wo ich halt immer irgendwie so ein bisschen Letzten oder Zweitletzten gemacht habe. Also gut, ich habe das ein bisschen rausgezögert, auf den Spielplatz zu gehen. Ich habe, das, habe mich ein bisschen dagegen gesperrt. Mein jüngerer Sohn war dort 3,5, also ich konnte mich nicht lange können sperren gegen den Spielplatz. Ich bin auf den Spielplatz gekommen, bin in eine Frau hineingelaufen, die ich kennt habe aus dem Kinski, wo mein Sohn dort besucht hat. Und die hat mich gerade irgendwie so, komm mit und so, und da meine Kolleginnen. Und dann bin ich auf einem Bänkchen gesessen und die Frau, ich schwöre es, erst, was mich gefragt haben, nach wie heiss ist, woher kommst, ist gewesen, bist du verheiratet? Dann ist als nächstes so, bist du monogam? Und als drittes ist gekommen, oder bist du bisexuell? Und dann bin ich wirklich, und ich habe immer das Gefühl gehabt, also ich bin ja so cool und ich bin so befreit und mich kann mir nicht leicht schockieren, aber ich bin dort wirklich I'm from Switzerland, habe ich gedacht. Wie wenn das irgendwie sexuelle Orientierung wäre.
Eben, das heißt, eben. Also sagen Sie noch, und was sind Sie jetzt von dem, also Sie sind monogam?
Habe ich dort auch nicht beantwortet. Ich bin dann, glaube ich, Kaffee holen, wenn Sie einen Kaffee.
Ah.
Aber das ist auch ein interessant. Also was ich so interessant gefunden habe in dieser Zeit, ist, dass einerseits alles stimmt, was man meint, über die Amis zu wissen. Aber es stimmt immer das Gegenteil auch. Also einerseits heisst es ja immer, die Amerikaner sind total brüde und das stimmt auf eine Art, aber es stimmt eben auch nicht. Also das hat mich irgendwie total fasziniert, je länger ich da war, dass es immer die Gegensätze, das stimmt und das Gegenteil davon stimmt auch. Also es ist sehr schwer, und ich hoffe, ich mache das auch nicht in dem Buch, es ist sehr schwer, einfach zu sagen, so ist es, ich sage es euch jetzt, ich habe alles durchschaut, sondern es ist immer so, aber auch so.
Könnte man da aber nicht auch sagen, dass San Francisco vielleicht nicht so typisch amerikanisch ist, eben eher offen, vielleicht noch Flower Power nachwehen und.
Es ist sicher eine ganz spezielle Stadt. Es gibt auch Leute, die, also es gibt auch Amerikaner, die behaupten, San Francisco sei eigentlich nicht Amerika. Ich kann es nicht so gut beurteilen, weil ich nie anders gewesen bin eigentlich.
Sie beschreiben sehr viele lustige Sachen, was Sie dort erlebt haben, so wie jetzt das. Sehr locker, flockig, mit einem schwarzen Humor auch. Aber so easygoing ist es ja, also stelle ich mir mal vor, kann es ja nicht sein, also so ein Haus oder eine Wohnung suchen, Einschulung von den Kindern.
Es ist, am Anfang war eigentlich alles einfach gewesen. Es war fast magisch gewesen. Wir sind auf dem Höhepunkt von der Dotcom-Jahre angekommen, wo die Wohnungen irgendwie, es hat überhaupt keine Wohnungen gegeben und es war alles wahnsinnig teuer gewesen. Und wir haben irgendwie eine wunderbare, zahlbare Wohnung quasi noch mit Familienanschluss gefunden und eben Schule zwei Häuser weiter oben, Hippie Kinski um die Ecke. Und es ist alles, am Anfang hatte ich wirklich das Gefühl, es ist magisch. Alle Türen gehen auf. Und wir haben eigentlich nur ein Jahr bleiben und sind dann zum Entsetzen von der weiteren Verwandtschaft einfach Jahr für Jahr immer bleiben, bis 8 Jahre vorbei sind. Und es ist eigentlich, je länger wir da sind, desto schwieriger ist es geworden. Also zum Beispiel einfach Sachen, die ich mir nicht gewöhnt war als behütete Schweizerin. Dass ich jedes Mal, wenn ich wieder einreise, auseinandergenommen werde, Fingerabdrücke, all die Sachen, wo man einfach das Gefühl hat, aber ich bin doch aus der Schweiz. Also einfach so einmal in der anderen Position sein, von dem, der rein will und jedes Mal muss Angst haben, lassen Sie mich jetzt wieder rein? Oder findet Sie irgendetwas, wo das Gefühl haben, dich wollen wir jetzt nicht? Also einfach die Unsicherheit, müssen Steuern zahlen, aber nicht dürfen wählen. Also kein politisches Recht haben. Also es klingt jetzt ein bisschen dramatisch, wir haben ein schönes Leben gehabt. Eigentlich. Aber einfach so in dieser Situation sein, wo man wo man keine Sicherheiten hat, wo man weiss, zum Beispiel Krankenkasse, habe ich mir nie gross etwas dazu überlegt. Ich bin ja kein Bünzli, oder? Ich denke über solche Sachen nicht nach. Aber dort hat es Momente gegeben, wo also zum Beispiel eine Freundin von mir, oder Bekannte von mir, Mutter von meinem Kind, die mit meinem Kind in die Schule ist, hat Krebs gehabt. Sie war mitten in der Chemotherapie gewesen. Ihr Mann hat den Job verloren. Der war die Krankenversicherung weg. Dann haben sie den Hahn abgedreht. 3 Monate später hat er wieder einen Job gehabt, hat sie wieder eine Krankenkasse gegeben, dann hat sie wieder Chemo bekommen. Zum Glück hat sie das überlebt, aber hätte gerade so gut auch nicht können. Also, das sind einfach Sachen, die mich dann zunehmend schockiert haben, und vielleicht ist es auch ein bisschen eine Altersfrage, dass mir das auch zunehmend Angst gemacht hat, dass ich das Gefühl hatte, ich weiß nicht, ob ich das aushalte auf die Länge.
Ist dann, wie alt sind Ihre Söhne?
Jetzt?
Also, oder du jetzt mal vor 2 Jahren?
Als wir gegangen sind, waren es 3,5 und etwa 11 gewesen. Mhm. Und dann plus 8 Jahre.
Ah, also dann ist die Frage von der Einschulung in eine Schweizer Schule gehen, das war kein Kriterium gewesen.
Nein, also meinen älteren Sohn habe ich gefragt, es hat eine deutsche Schule gegeben, aber etwa fast eine Stunde Autofahrt auf der Peninsula, wo die .com-Gemeinden sind. Und er hat dann interessanterweise gesagt, er will das nicht, er könnte mir auch gerade in der Schweiz bleiben, wenn er quasi auf Deutsch-Schweizer Schule hat. Und das ist eigentlich relativ gut gegangen, weil er überhaupt nicht der Einzige war, der kein Englisch können hat. Ja. Aber es ist sicher auch für Kinder wie für die Erwachsenen eine gute Erfahrung, zu merken, wie es ist, fremd zu sein, nicht rauszukommen, die Sprache nicht zu können, die gesellschaftlichen Codes nicht so zu kennen, nicht zu wissen, wie man sich in welcher Situation benimmt und so.
Und umgekehrt, als Sie dann in der Schweiz jetzt gewesen sind, nach 8 Jahren, haben Sie gewisse, ich sage jetzt, amerikanische Seiten mitgenommen?
Absolut. Absolut. Ich bin eigentlich als totale Amerikanerin zurückgekommen, aber das ist eigentlich eine bewusste Entscheidung gewesen. Es hat sich ein bisschen ergeben, im Moment, wo wir haben angefangen zu sagen, wir gehen zurück und wir ziehen nach Mörike, haben alle Zürcher Freunde sind reihenweise in Ohnmacht gefallen und haben gefunden, wie kannst du, das geht doch nicht, und was willst du denn dort? Dort haben alle weiße Socken, und die ganze Vorurteile und die ganze eigentlich Engstirnigkeit ist aus der Schweizer Medien und Zürcher Medien- und Kulturszene gekommen. Und die amerikanischen Freunde haben gesagt, oh, super, great, und ihr habt schon noch Glück, dass ihr da Familie habt und dass ihr dort hin könnt und wunderbar. Und ich habe dann irgendwie also ziemlich bewusst die Entscheidung getroffen, ich gehe mit dieser Einstellung zurück. Und ich bin irgendwie offen, grundsätzlich positiv eingestellt, es wird mir früh genug etwas nicht passen. Und ich muss ehrlich sagen, etwa ein Jahr lang habe ich alles super gefunden. Es ist unerträglich gewesen. Sogar mein Schwiegervater, der in dem Dorf aufgewachsen ist und sicher der grösste Fan ist von Mörik, hat einmal gesagt, Milena, gell, du weißt, dass es nicht alles perfekt ist bei uns. Weil ich immer so gefunden habe, schau mal, und schön, und wirklich so ein bisschen amerikanisch. Einfach,
aber Perfektionismus wäre ja nichts für Sie als Kennerin von der Schlampe, und auch, glaube ich, kann man sagen, bekennende Schlampe.
Ja, ich würde fast sagen, ich hätte den Begriff erfunden, wenn es dann nicht schon im Mittelalter gegeben hätte.
Ja, oder
aber ich bin älter, als ich ausgesehen.
Gehen wir weiter zu Ihrem eben an sich neuesten Buch, aber Form Flowers in Your Hair, Stutenbiss. Sorry. Da geht es um Freundschaft, Liebe und Intrigen. Und ich habe gelesen, dass Sie mal gesagt haben, das Thema Frauenfreundschaft interessiere nicht viele Männer. Dabei sehe ich das eigentlich der Schlüssel zum Verständnis oder zu der Frau, oder dass man Frauen versteht. Jetzt, da hat es doch ein paar Männer. Geben Sie denen den Tipp weiter?
Also eigentlich ist das ein Freund von mir, der das gesagt hat. Er hat gesagt, er hat das Buch gelesen. Das ist wirklich eine Frauenfreundschaft im Zentrum, wo schon in der Kindheit anfängt. Und die Freundschaften, die Beziehungen, die zwischen Mädchen entstehen, die beste Freundinnen sind, oder dann manchmal 2 beste Freundinnen, oder dann du bist nicht mehr meine beste Freundin, du bist wieder meine beste Freundin, all diese Sachen, das ist so intensiv und wichtig, lebenswichtig eigentlich für ein Mädchen. Und das ist eine Freundschaft, die sich dann erneuert, 30 Jahre später. Und ein Freund von mir hat mir gesagt, weißt, ich verstehe nicht, wenn Männer sagen, ah, Frauenfreundschaften. Weil das ist wie, er hat gesagt, das ist wie ein Ethnoführer zu einem ein bisschen gefürchigen, eigenartigen Volk, das komische, zum Teil brutale Brüche hat. Aber er hat gesagt, wenn das liest, dann verstehst du nachher irgendwie, was Frauen bewegt. Also nicht, dass alle Frauen gleich wieder funktionieren, aber gleich die Verbindungen, die zwischen Frauen sind und die Missverständnisse, die es dann geben kann, oder die unverbrüchliche Loyalität und gleichzeitig dann aber auch die wahnsinnigen Verletzungen. Und das ist wirklich, da ist die Liebe, ich kann fast zusammenpacken daneben. Nicht ganz, aber dann.
Das, haben Sie das auch so erlebt?
Also ich habe oft das Gefühl, meine Beziehungen zu meinen Freundinnen sind, und mein Liebesleben war auch nicht immer ganz ein langer, ruhiger Fluss. Haben Sie das gehört? Gut. Aber ich habe manchmal das Gefühl, meine Beziehungen zu meinen Freundinnen sind manchmal fast komplizierter gewesen oder intensiver oder turbulenter.
Dann haben Sie, also ich glaube jetzt, dass das von Ihnen ist, gesagt, dass beste Freundinnen immer auch Konkurrentinnen sind.
Nein, das ist nicht von mir. Nein. Ja, Konkurrenz ist sowieso ein bisschen Fremdwort für mich.
Also eben, es hat mich ein bisschen gewundert. Ja, okay, gehen wir weiter. Aber was Sie sicher gesagt haben, dass die Welt am besten wäre in Händen von postmenstrualen Frauen. Also ich heisse das mal so.
Postmenopausalen.
Ja, okay.
Das ist noch die Stufe drüber.
Aha.
auch das ist nicht von mir. Das hat Lauren Hutton gesagt. Das ist nicht eine politische Analytikerin, sondern ein ehemaliges Fotomodell, wo eine Partei gegründet hat, Organized Estrogen oder so. Und die hat einmal eine Kampagne, aber ein bisschen wirr. Ich weiß nicht, was die Dame konsumiert. Aber sehr charmant und sehr überzeugend, aber ein bisschen chaotisch. Die Theorie aufgeworfen, dass einfach aus hormonellen Gründen Frauen, die Menopause hinter sich haben, und was heisst schon, ob Kind oder nicht Kind, gewisse Lebenserfahrung haben, schon sich damit mit anderen Sachen als sich selber befasst haben und ihrem eigenen Weiterkommen oder Wohlergehen, dass die eigentlich prädestiniert dafür wären, Geschick von der Welt zu leiten, weil sie quasi aus dieser Ego-Phase draussen sind. Und nicht, wie es oft ist, testosterongesteuerte Wesen. Es ist nur eine Theorie, aber ich finde sie recht gut. Wobei es genug Beispiele gibt von Damen in dem Alter, die sich sehr testosteronlastig benehmen. Also, man kann auch da nicht verallgemeinern. Aber.
Stutenbiss spielt ja auf einem Pferdehof. Mhm. Und haben Sie da damit einen Mädchentraum von einem eigenen Pferd und einem
Absolut.
Knackigen Stallbursch oder so literarisch verwirklicht?
Absolut, ja. Also ich bin wirklich eines von diesen Mädchen, die mangels eigenem Pferd einfach sich in Federica De Cesco Bücher verkrochen hat. Und das ist meine ganze Welt. Ich habe das so geliebt. Und ich habe wirklich, also ich schreibe eigentlich oft, was ich gerne lesen würde, oder ich schreibe, um mich eine Art selber in eine Fantasiewelt zu versetzen. Es ist dann so wie eine Matrix, wie wenn ich so ein Parallelleben führen würde. Und ich habe wirklich einfach das mir zum Geschenk gemacht, dass die Geschichte zum Teil auf einem Pferdehof spielt, wo klein ein Vorbild hat in der Realität. Und so habe ich, als ich schon etwa 4 oder 5 Jahre in Amerika war, habe ich irgendwie festgestellt, dass ich Verwandte haben in Montana, wo so eine Pferde-Ranch haben. Und dann bin ich die ein paar Mal besuchen. Und die haben so, also es ist wirklich ein traumhafter Ort mit Ross und Bären und anderen Sachen. Also es ist wirklich ein Mädchentraum. Und ich habe dort einfach die Fantasie gehabt, was, wenn ich dort aufgewachsen wäre, statt in Zürich. Und habe das mir so selber erfüllt, dass.
Also, Sie haben offenbar gerne Pferdebücher gelesen. Was sind Sie für eine Jugendliche gsi?
Oh. Furchtbar. Ich habe am liebsten würde ich mich überhaupt nicht mehr an meine Jugend erinnern. Ich würde sagen, 10 bis 20 sind furchtbare Jahre. Also, das habe ich wirklich, ich habe es in grauenhafter Erinnerung. Ja, danke. was bin ich gewesen? Ich habe mehrheitlich in der Fantasie gelebt, wirklich. Ich bin als Kind viel krank, also ich war oft verunfallt, viel im Spital gewesen. Und ich habe irgendwo mal gelesen, dass viele Schriftsteller entweder viel krank sind oder aus anderen Gründen viel Zeit im Bett verbracht haben und dann so durchs Lesen sich so in andere Welten transportieren und das Schreiben ist dann gerade das Nächste. Das gehört für mich fast untrennbar zusammen. Lesen und Schreiben ist in dem Sinn das Gleiche für mich. Es ist eben das Durchbrechen von der Realität und noch jemand anders leben.
Vielleicht auch eine Flucht.
Als ich jung war, war das ganz sicher. Weil ich einfach die Realität... Ich konnte mit der Realität nicht anfangen. Ich hatte ein ganz langes Gefühl, auch das ist typisch für Schriftsteller, ich sei durch ein blödes Versehen irgendwie auf dem falschen Planet gelandet. Ich habe das Gefühl gehabt, was mache ich da? Was soll das alles? Wer sind die? Wer bin ich? Nur furchtbar. Forever Young wäre für mich der Titel von einem Horrorfilm und nicht ein schönes Lied.
Heute sind sie ja Gott sei Dank eine gestandene Frau und Mutter, oder? Und sie haben mal gesagt, sie mögen es, wenn ihre beiden Söhne am Mittagstisch sitzen und beide essen, was sie gekocht haben. Sind sie so eine schlechte Köchin?
Ja. Ja, ich glaube, da gibt es nicht mehr dazu zu sagen. Wobei, ich glaube, Kinder neigen einen Weg zu machen. Ich hoffe, ich habe gesagt, dass es Nacht ist, weil die, das Mittagessen kochen ist nicht so meine Lieblingsbeschäftigung. Das ist etwas, das sowieso nicht mehr vorkommt, weil mein älterer Sohn schon ausgezogen ist. Aber das ist, ja, das ist schön. Wenn ich hätte einfach gerne, wenn alle am Tisch sitzen, Kinder und Eltern und Freunde und Verwandte und alles.
Das, Und dann kocht ihr Mann.
Oder der Schlossimbiss bringt Pizza.
Ich habe auch noch gehört, sie hätten ein Barbie-Trauma.
Das hat sich aufgelöst, aber ich hatte tatsächlich eins gehabt. Ich hatte eine furchtbare Kindheit gehabt. Ich habe kein Barbie-Baby bekommen. Meine Mutter war eine Feministin vor ihrer Zeit und hatte Angst gehabt, dass ich von dem Barbie-Baby verdorben würde irgendwie, in meinem Selbstbild oder meiner Vorstellung von Weiblichkeit. Und ich habe mir das Barbie so dringend gewünscht, dass ich glaube, ich habe das in Sofa-Yoga-Mord kommt das glaube vor, das ist ein wahres Detail. Ich bin einer von meinen vielen Unfällen, bin ich wirklich im Spitalbett gelegen und es ist mir ziemlich schlecht gegangen. Ich hatte einen Schädelbasisbruch gehabt und meine Eltern hatten Angst um mich und durchtrieben, wie Kinder manchmal sind, habe ich gesagt, ich will ein Barbie. Und dann habe ich eins bekommen. Und irgendwie hat einer von meinen Söhnen die Geschichte mal meiner Mutter erzählt, weil ich habe dann irgendwie, ich habe als Erwachsene, ich kaufe mir immer heute noch, ich kaufe mir immer wieder mal Barbies und Kleider und habe ein paar im Büro, wo ich dann an- und abziehe und so. Und einer von meinen Söhnen hat das mal meiner Mutter erzählt und da bin ich, glaube ich, schon über 40 gewesen. Und dann hat sie gesagt, Jesus Gott, will ich dir nie ein Barbie geschenkt? Um Gottes Willen, ich schenke dir sofort eins. Und dann hat sie mir, glaube ich, auf meinen 41. Geburtstag meine Mutter mir ein Barbie geschenkt. Das war super, eine mit einer Gartenschoss.
Sie haben in 17 Jahren 12 Bücher rausgegeben, schreiben Kolumnen, Bücher, Songtexte, also von der Sina, die neueste CD, geben noch Kurs. Wie bewältigen Sie das alles?
Wenn sie es so sagen, dann tönt es nach wahnsinnig viel. Aber es kommt mir irgendwie gar nicht so vor. Ich glaube, ich habe eigentlich das Gefühl, ich sei ein total fauler Mensch. Also ich habe das Gefühl, ich verbringe die meiste Zeit vor dem Fernsehen. Ich weiß, dass das nicht stimmen kann, aber ich weiß, ich werde jetzt sicher nicht sagen, wissen Sie, es ist alles eine Frage von der Organisation. nein, ich glaube, es liegt daran, dass ich einfach, ich bin eigentlich am glücklichsten, wenn ich schreibe und darum empfinde ich es nicht als, als Stress oder als Arbeit und mache es einfach irgendwie.
Wie kommen Sie denn schriftstellerisch in Schwung? Also was inspiriert Sie und haben alles, Sie irgendeinen Ablauf alles. Oder wo Sie nein. sagen, von 10 bis 12 schreibe ich oder irgendeine Soap, was Sie gesehen haben?
Ich schreibe einfach jeden Tag möglichst und wenn ich wirklich an etwas dran bin, dann mache ich mir so eine Minimalzeit von 2 Stunden, wo ich gar nichts anderes mache. Also wo ich nicht recherchiere, nicht telefoniere, nicht lese, nicht anschaue, was ich gestern geschrieben habe, sondern wirklich nur schreibe. Und da kann sehr viel passieren in 2 Stunden. Das klingt noch nicht viel. Ich weiss, Federica Di Cesco schreibt 8 Stunden. Aber ich habe gesagt, ich bin faul. Und dann oft, das ist einfach so das Minimum, die konzentrierte Zeit. Und dann halt dazwischen immer wieder. Mich inspiriert wirklich alles. Also vor allem Sachen, die im Alltag passieren. Selten etwas, was ich in der Zeitung lese. Manchmal habe ich nicht mehr gelesen, dass jemand Gott verklagt hat.
Also das muss in Amerika gewesen sein?
Ja, natürlich. Okay. weil ich mich gefunden habe, die Welt ist in einem Zustand, das geht doch überhaupt nicht. Da hat jemand einen Fehler gemacht, hat Gott verklagt. Okay. Das habe ich mich gefunden. Aber meistens sind es Sachen, die ich sehe im Alltag, in meinem Alltag, die mir jemand erzählt, die ich höre im Bus, im Tram.
Ihr Vater, Paul Pörner, ist ja auch Schriftsteller. Ist jetzt das fördernd? Okay. Fördernd oder hemmend für Ihr eigenes Schreiben?
Beides, würde ich sagen. Es ist auf eine Art ist Schreiben immer etwas gewesen, das relativ nahe gelegen ist. Es ist nicht so, meine Mutter schreibt Sachbücher, mein jüngerer Bruder, Stefan Pörtner, ist Krimi-Autor, wo Sie sicher alle kennen, Köbi, Langstrassen-Krimis. Einer meiner Stiefbrüder hat jetzt gerade ein Hörspiel geschrieben. Also es ist etwas, wo uns so einfach nahe liegt. Es ist nicht etwas, wo schreiben, irgendwie auf dem Olymp. Aber es ist für mich auch hinderlich gewesen, weil ich sehr früh eigentlich gewusst habe, dass ich will Schriftstellerin werden, aber ich habe das irgendwie nicht zusammengebracht mit dem Bild vom Schriftsteller, den ich kann von meinem Vater und seinen Freunden, wo die klassische Schriftstellergeneration nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem gesellschaftsverändernden Auftrag sehr intellektuell wollen die Welt verändern, nächtelang diskutieren, eine Botschaft haben. Und ich wollte einfach Geschichten erzählen. Und ich hatte auch irgendwie das Gefühl, ich habe niemanden gekannt, damals, der irgendwie jung war und unbeschwert wollte eine Geschichte erzählen und gleich auch Schriftsteller war. Also von dort her war es so ein bisschen beides.
Sie werden oder Ihre Werke werden ja eigentlich wenig in den Feuilletons besprochen, oder? Weil es halt als triviale oder auch Unterhaltungsliteratur gilt oder Feminismus Light, hat es auch schon das Label gegeben. Stört Sie das?
Feminismus Light stört mich. Aber mehr wegen feministischen Missverständnis als wegen mir. Als ich angefangen habe, habe ich auch nicht viel, aber wenn, dann sehr schlechte Kritiken gehabt. Und jetzt habe ich eigentlich gar keine mehr. Und das finde ich eigentlich angenehmer für mich. Es scheint meinen Büchern nicht zu schaden. Ich habe kürzlich müssen für eine Deutschprofessorin in Utah, das ist der Staat, wo die Mormonen wohnen und so, die studieren offenbar Deutsch, die schreibt irgendwie eine Arbeit über das, über mich und wie Kritik mit mir umgeht und hat dann meine diversen Verlage geschrieben, ob sie eine Rezension haben. Weil Verlage ja nicht gerne schlechte Kritiken verschicken. Dann haben sie gesagt, ja komisch, wir haben gar nichts im Archiv. Und dann bin ich durch mein Archiv und ich habe so 3 Kisten voller Kritiken, wirklich von den Anfängen. Und dann habe ich wirklich, etwa nach einer Stunde, habe ich müssen sagen, okay, es langt, weil es ist ja eine brutaler gewesen als die andere. Und wenn man sich da so konzentriert durchwühlt und das alles anschaut, dann ist es schon hart. Aber also im Alltag berührt mich das nicht so sehr.
Ist vielleicht die Zeit noch nicht reif gewesen für so eine Literatur? Vielleicht sind sie auch einfach zu frech gewesen, zu locker.
Was ist überhaupt Literatur?
Ja, eben.
Das hat man bis heute niemand können erklären. Ich habe ganz am Anfang habe ich mit meinem ersten Mann, der ein Buchhändler war, ein Heft. Meine allererste Geschichte habe ich in einem Heft veröffentlicht, das hat geheissen «Sans Blague, Magazin für Schund und Sünde». Und das hat eine Auflage von 250 Exemplaren. Und die haben zum Teil Hand bedruckt, die Umschläge. Und das sind viele Leute, die... zum Beispiel der Stefan Zweifel, der jetzt im Literaturclub sitzt, der hat dort Geschichten veröffentlicht und der Jörg Halt, Gott hab ihn selig, die sind dort noch in der Schule gewesen und wir sind alle blutjung gewesen. Wir haben das schon ein bisschen verstanden, als Protest. Also das ist damals wirklich fast eine Provokation gewesen, dass man gesagt hat, ich will eine Geschichte erzählen. Ja, ich will unterhalten. Ich habe eigentlich das Gefühl, das hat sich schon ein bisschen aufgeweicht. Aber
Sie geben ja jetzt auch selber Schreibkurs in Ihrer Schreibwerkstatt. Sie haben das schon in Amerika angefangen. Unterscheiden sich amerikanische Schüler von Schweizer?
Ja, wesentlich. Der Amerikaner geht völlig den Filter ab, wo viele Schweizer, vor allem Frauen, darunter leiden, aber zum Teil auch Männer. Das ist was. Kann man das? Darf man das? Also ich würde gerne schreiben, aber steht mir das zu? Kann ich das? Darf ich das? Wie wird das aufgenommen? Was sagen die Leute im weitesten Sinn? Oder ich will etwas schreiben über mich, aber wen interessiert das? Das, was ich zu sagen habe, ist das überhaupt interessant? Ist es relevant? Und die Amerikaner sind viel irgendwie unverfrorener, freier. Das hat auch damit zu tun, dass sie alle in der Schule schon immer aufstehen und kleine Reden halten. Also das, was sie in den amerikanischen Filmen sehen, dass immer am Schluss jemand aufsteht und mit so ein bisschen Tränen unterdrückter Stimme emotionale Rede halten, das ist tatsächlich so, das machen die ständig, immer und überall. Und von dort her sind sich die Leute gewöhnt, irgendwie über sich zu reden und das Gefühl haben, okay, das, was ich will sagen, das hat seinen Platz. Und das ist so wie eine Grundhürde, wo ich das Gefühl habe, mit meinen Kursteilnehmern in der Schweiz, nicht immer, aber meistens muss ich zuerst mal die Hürde nehmen. Ja, mach. Meistens hat man auch irgendwie einen Deutschlehrer, das ist allerdings in Amerika auch so. Die meisten Leute haben irgendwo einen Deutschlehrer oder einen Verwandten, irgendjemand so über die Schulter, wo irgendwann mal gesagt hat, du kannst das nicht oder du machst das nicht richtig. Jetzt habe ich von jemandem gehört, hat der Lehrer gesagt, du hast zu viel Fantasie.
Ja.
Das ist eigentlich gut.
Wie läuft denn das? Also eben zuerst tun Sie mal die Hürden zusammen überwinden und nachher, wie läuft das konkret ab?
Dann komme ich mit einer Peitsche und dann wird im Akkord geschrieben. Nein. ja, es gibt ganz verschiedene, je nachdem, ob man einfach nur mal etwas ausprobieren will, in einem Tageskurs oder ob man, es gibt Leute, die wirklich etwas anfangen wollen oder Leute, die etwas Größeres schreiben wollen, die dann so über einen Monat kommen oder so, dann läuft das ganz unterschiedlich ab. Aber es ist für mich das Wichtigste ist, dass Leute ihre eigene Sprache finden, ihren Stil, ihre Themen, ihre Form und nicht, dass ich jetzt komme und finde, hey, ich weiss, wie man es macht. Wir schreiben eine Geschichte, Schritt 1 bis 10 und das ist für alle gleich. Also, sondern es ist wirklich etwas für mich sehr Individuelles, darum habe ich auch relativ kleine Gruppen. Und das ist auch etwas total Schönes, wenn man das so, wenn sich das so anfängt auszubilden über eine gewisse Zeit. Dass, wenn zum Beispiel ich irgendeine Aufgabe gebe, also ich kann zum Beispiel eine Schüssel mit Trauben auf den Tisch stellen und dann habe ich nach einer Stunde irgendwie von einer Beschreibung von der Trauben dann bis zu irgendwelchen Prinzen, die auf Teppichen liegen und geschälte Trauben gefüttert bekommen, bis zu Weinbauern, wo das Hemd sich vom Oberkörper ist. Also ganz verschiedene Geschichten, die einfach von einer Schüssel Trauben, die auf dem Tisch steht, inspiriert sind. Das ist etwas unglaublich Tolles.
Also das heisst auch, jeder kann sehen, also kann denken, also kann er auch schreiben. Das wäre so Ihre Message.
Ich finde, jeder, der einen Bleistift haben kann schreiben und soll auch schreiben, weil schreiben ist... Also in meiner Erfahrung, eben, ich habe schon am Anfang gesagt, ich bin selten so glücklich, wie wenn ich schreibe. Und ich sehe nicht ein, warum das nicht allen offen steht.
Es hat jetzt auch hier doch sehr viel mehr Frauen im Publikum. Es sind Frauen, die Bücher lesen, aber es sind Männer, die sie schreiben. Wie erklären Sie sich das?
Ist das so?
Also es ist die Mehrheit. Oder ist es nicht mehr so?
Ich weiß nicht, Fachfrau aus dem Buchhandel? Ja. Ist es so? Sie hat recht. Ich muss eine glückliche Veranlagung haben. So Tatsachen, die mich dann irritieren würden, die ignoriere ich einfach. ich empfinde es nicht so, dass Männer Bücher schreiben. Aber,
oder halt Männer, die im Vordergrund sind oder die vielleicht positiv Kritiken bekommen oder so. Also ich habe nur mal eben halt Statistiken das mal gelesen. Und ein bisschen meine Wahrnehmung war ein bisschen so.
Das ist gut möglich. Vielleicht würde es mich mehr beschäftigen, wenn ich nicht... also ich meine, ich habe ja wirklich keinen Grund, mich zu beschweren über irgendetwas. Also ich glaube, wenn ich in der Zeit, wo ich angefangen habe zu schreiben und dann auch gewusst habe, dass ich Roman schreibe und die will veröffentlichen, habe ich 6 Jahre lang einen Verlag gesucht und habe 6 Jahre lang Absagen bekommen. Und in dieser Zeit mag ich mich erinnern, dass ich es manchmal wahnsinnig schwierig gefunden habe, wenn ich so einen Tisch voll Neuerscheinungen gesehen habe in einer Buchhandlung und gedacht habe, warum die und nicht ich? Aber jetzt bin ich irgendwie Holz anlangen, erfüllt in dem, was ich mache und habe darum auch nicht so das Gefühl, wieso jetzt die?
Bis jetzt waren ja immer Frauen Hauptfiguren in ihren Büchern. Mhm. Wann ist einmal ein Mann Hauptfigur?
Wenn er sich aufdrängt. Das muss irgendwie passieren. Das ist, bei mir fängt die Geschichte immer mit der Figur an und die macht sich einfach irgendwie bemerkbar in meinem Kopf. Das ist nicht so eine bewusste Entscheidung. Ich habe jetzt eine Weile lang gemeint, ich habe eine männliche Hauptfigur, aber es irgendwie hat sich verdrängen lassen von einer läuteren Figur und das ist wieder eine Frau.
Also da haben Sie nicht etwas Konkretes, irgendein Mensch, den Sie gesehen haben, gefunden, oh, den tun jetzt literarisch verwerten. Mhm. Das kommt.
Nein, es ist wie wenn sich jemand so zuerst so ganz irgendwie unauffällig so im Hinterkopf irgendwie so ein bisschen so räuspern und dann wird es irgendwie eine Stimme. Und so langsam merke ich, okay, da kommt etwas, da kommt eine Figur und dann, ich weiß auch nicht, dann fange ich einfach an mit dieser Figur zu spielen, bis ich dann plötzlich irgendwie, meistens erst nach etwa 50 Seiten, die ich dann später wieder wegschmeiße. Also irgendwie nach 50 Seiten mit dieser Figur leben, merke ich dann plötzlich, wo es hingeht oder was die Geschichte könnte sein. Und dann schreibe ich einfach das. Ich schreibe eigentlich das ab, was passiert. Ich überlege sehr wenig. Ja. Also ich plane das nicht voraus. Das passiert auch auf Sachen, wo, wie zum Beispiel in Stutenbiss, dass also die es gelesen haben und sich empört haben über den Tod von Antonin, denen kann ich nur sagen, ich auch. Ich habe es auch ganz schrecklich gefunden. Ich habe es überhaupt nicht mir so vorgestellt, aber es war einfach so gewesen. Also passieren manchmal auch Sachen, die ich nicht einmal mit einverstanden bin. Also aber es ist dann einfach so, ich kann es nicht ändern.
Also so hat nicht der Verlag gesagt, Melina Moser hat einmal einen Mord. Also, ja.
Ganz so schlimm ist es nicht.
Aber haben Sie fast, schon ein bisschen. Ja, gut, dann warten wir auf ein Buch mit einem Mann als Hauptfigur und kein Mord. Ich komme jetzt zu der letzten Frage. Und weil dem Publikum sagen, man kann nachher gerade Frau Moser ein, zwei Fragen stellen. Mhm. Jetzt ist ja die Phase vom schönen auf dem Land leben, also das erste Jahr ja vorbei. Mhm. Zieht es wieder zurück oder in andere Städte? Oder,
was ja, ich habe schon Heimweh. Meine Fantasie ist, ich weiß nicht, ob das langfristig durchführbar ist. Ich würde gerne, wenn mein jüngerer Sohn auch grösser ist und vielleicht auszogen ist, pendeln. San Francisco, Amerika, das fände ich ideal. Ich bin eh so ein bisschen der Fäufer- und Zweckli-Typ. Also ich kann mich immer sehr schwer entscheiden. Ich finde immer, eben arm sein und gesund oder reich und krank, warum nicht reich und gesund? Oder das, eben Schweiz, Amerika, warum nicht beides? Also meine Idealvorstellung wäre 2 Monate da, 2 Monate dort, 2 Monate dort. Scheitert wahrscheinlich an den Finanzen, aber man kann sich ja vorstellen, das wäre mein
ja, oder halt halbjährlich. Oder
das ja, dass man nicht immer hin und her muss. Ja.
Und was findet Ihr Mann zu dieser Idee?
Da müssen Sie ihn fragen. Aber mein Mann ist relativ abenteuerlustig. Also er ist ja mitgekommen nach Amerika ohne Idee gewesen. Also,
Es ist ja auch noch speziell, dass erstens mal ohne gesehen und dass dann der Mann, er ist Fotograf von Beruf, darum ist das auch gegangen.
Ja. Ja, wir sind beide selbstständig, haben beide Journalisten-Visa gehabt. Und sind, mit denen haben wir rein und raus, wie wir wollen. Und haben aber nicht dafür dort arbeiten, nicht dürfen wählen, haben aber müssen Steuern zahlen.
Moment, also, nicht dürfen dort arbeiten in Amerika?
Also nicht angestellt arbeiten, das heisst, man musste beweisen, dass man eine Agentur oder einen Verlag in Europa hat. Und,
weil sie als Journalisten sind.
Also ich hätte jetzt nicht dürfen für amerikanische Zeitschriften direkt schreiben oder so. Das. Das habe ich aber auch nicht gemacht.
Ich möchte gerne die Runde öffnen. Und man kann gerne Fragen stellen an Frau Moser. Einfach Handzeichen, bitte. Sie sehen, da, auch hier ist eine Hürde. Das ist mir jetzt auch noch nie passiert.
Ich muss wahnsinnig ehrfurchtseinflößend, oder?
Ja, also.
Okay, wer will ein Buch mit einer männlichen Hauptfigur und ohne Mord? Okay,
jemand. Eine. Okay. Und das ist ein Mann, müssen wir noch sagen.
Kann nicht versprechen.
Ja, dann würde ich sagen,
keine Frage. Wirklich keine Frage. Okay.
Gut, ich hätte noch eine letzte Frage. Haben Sie den Staub hinter dem Kühlschrank weggewischt?
Hinter dem Kühlschrank?
Ja, Sie haben mal empfohlen, dass man das nicht machen
darf. Also hinter dem Kühlschrank? Ja, hat sie überhaupt Staub?
Ja, eben.
Ja. Ich glaube, ich habe gesagt, die Schlampe zeichnet aus, dass man nicht nur von ihrem Boden kann essen kann, sondern dass man sich kann mehrere Gänge zusammenstellen kann.
Genau,
das ist so. Und das probiere ich in meinem Haus auch so zu halten.
Ah, jetzt, Sie haben ja glaube ich auch gerne eine Süßigkeit, so Bettmümpfeli, wo Sie sich darauf freuen können. Wir haben hier von der Konfiserie Vollenweider ein kleines Präsent. Dann möchte ich noch gerne hinweisen, es hat hier noch die neuesten Bücher von der Milena Moser. Sie würden sie auch signieren.
Ja, gerne.
Ja. Und mich recht herzlich bedanken für die Aufmerksamkeit und für die vielen Fragen. Und Sie haben es jetzt gehört von einer Schriftstellerin, nehmen Sie den Bleistift in die Hand, schreiben Sie, morden Sie, lügen Sie, intrigieren Sie, aber eben nur im Kopf. Ich wünsche einen schönen Abend und bleiben Sie uns treu. Ade.
Danke. Danke.